Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast im Online-Magazin Kollektiv, präsentiert von der WWK. Nachhaltigkeit und ESG, das sind in der deutschen Versicherungswirtschaft Themen, die zwar angekommen sind, aber es gibt durchaus noch viel zu tun. Insbesondere in Sachen Transparenz und Vergleichbarkeit der ESG-Berichterstattung der deutschen Versicherer ist noch viel Luft nach oben. Unter anderem zu diesen Ergebnissen kommt eine aktuelle Studie von Zielke Research Consult. Und darüber sprechen wir heute mit dem Geschäftsführer des Analysehauses, Dr. Carsten Zielke. Herzlich willkommen ins schöne Aachen.
Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Demski.
Sehr gern. ESG und Nachhaltigkeit, das sind ja Themen, die in der Versicherungsbranche schon seit Jahren sehr intensiv diskutiert werden, natürlich auch durch Regulatorik bedingt. Wie würden Sie denn den aktuellen Stand der Nachhaltigkeitsbemühungen in der deutschen Versicherungswirtschaft beschreiben?
Gut, die Versicherer gerade in Deutschland haben schon sehr früh angefangen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, früher als die europäischen Kollegen eigentlich. Am Anfang war eine wirklich große Dynamik auch festzustellen, bei einigen immer noch eine Skepsis, andere sind vorgereitet. Insgesamt glaube ich aber, dass wir einen guten Stand erreicht haben, wo es natürlich noch Luft nach oben gibt. Also es gibt immer noch so ein paar, die resistent sind und meinen, das ganze Thema wird wieder ad acta gelegt, aber andere, die es auch vollkommen in ihre Strategie integriert haben.
Also dass das Thema nicht ad acta gelegt wird, dafür spricht ja sehr viel, also nicht nur unter anderem auch das Thema Klima. Ist denn trotzdem, also Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, in der Wahrnehmung ist es scheinbar ein bisschen in den Hintergrund geraten, auch in der Branche. Wenn ja, was sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür?
Nun gut, wir hatten einen Hype, das hatten wir ja auch gesehen mit den letzten Bundestagswahlen, wo das Thema Klima eigentlich dominant war. Wir hatten Demonstrationen in den Straßen jeden Freitag von der jungen Bevölkerung. Das gibt es alles nicht mehr. Das Thema ist zurückgegangen. Warum? Weil natürlich der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist und das Thema Sicherheit jetzt mehr im Vordergrund steht und jetzt in der Folge eben die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben. Von daher hat man irgendwie das Gefühl, dass das Thema Nachhaltigkeit eigentlich eher ein Luxusthema ist, ja, wenn es einem gut geht. Was aber eigentlich nicht stimmt, denn das Thema Klima holt uns ein, ja, weil der Klimawandel eigentlich nicht aufzuhalten ist und die Folgen spüren wir ja auch und wir gefährden eigentlich unser wirtschaftliches Handeln, wenn wir es nicht mit einbeziehen.
Das müssten ja eigentlich, eine Zwischenfrage an der Stelle, gerade Versicherungsunternehmen selbst zu spüren bekommen, also gerade Sachversicherer und so weiter, wir haben das Thema Ahrtal und solche Dinge hinter uns, müsste doch eigentlich gerade die Wirtschaft auch aus den Gründen ein bisschen mehr betreffen, oder?
Ja, auf alle Fälle. Bisher war eigentlich so die Haltung, es muss mehr Prävention betrieben werden, es sollen keine Häuser mehr da gebaut werden, wo es gefährlich ist, oder man gibt halt keinen Versicherungsschutz oder nur sehr teuren Versicherungsschutz. Das Problem aber ist, dass die Temperaturzunahme eben zu weiteren Starkregenereignissen führen wird, auch in Gegenden, wo wir das vorher nicht gewohnt sind. Und dann reduziert sich natürlich der potenzielle Markt für die Versicherer in einer Weise, dass es für sie auch geschäftsgefährdend wird. Ja, also es bringt ja nichts, wenn ich keinen Versicherungsschutz mehr anbieten kann, dann mache ich auch kein Geschäft mehr. Von daher glaube ich, dass die Versicherer inzwischen erkannt haben, dass sie sich dem Thema stellen müssen und dass sie alles tun sollten, damit die Gesellschaft eben das auch erkennt und entsprechend gegen eine Zunahme der Temperatur eben einsteht. Da ist jeder gefordert. Natürlich, man kann selber seinen CO2-Ausstoß reduzieren. Aber die Versicherer sind natürlich jetzt in einer besonderen Pflicht, wie auch die Asset Manager übrigens, weil sie natürlich sehr viel Kapitalanlagen haben. Und diese können sie natürlich gezielt steuern nach den Kriterien. Das mag jetzt gerade Herr Trump nicht so gut hören. Ja, der hat ja schon das einigen Asset Managern in den USA verboten, ESG-Kriterien mit zu berücksichtigen. Aber aus europäischer Sicht ist es ein Muss, nicht nur aus europäischer übrigens, sondern ich bin ja auch in Gremien drin, wo andere Länder außerhalb Europas mit präsent sind, wie Australien, China. Indien, die haben auch verstanden, dass sie etwas dagegen tun müssen, weil sie sonst eben auch ja mit dazu beitragen, dass es zu Bevölkerungswanderung eben gibt, weil es dann Gegenden geben wird, die nicht mehr bewohnbar sind. Also alle scheinen es verstanden zu haben, außer die USA, die sich dort auch nicht besonders engagieren, muss ich sagen, also auch auf internationaler regulatorischer Ebene nicht. Aber ich bin frohen Mutes, dass dieser Grundgedanke in Europa erhalten bleibt. Und sei es jetzt gar nicht, wenn es philanthropisch geprägt sein sollte. Ja, also ich will der Menschheit was Gutes tun und den Kunden schützen, sondern eigentlich alleine von der Risikobetrachtung her. Ja, denn ich kann ja nur bezahlbaren Versicherungsschutz anbieten, wenn ich eine entsprechende Risikomodellierung eben vornehme. Und wenn die Risiken dort beherrschbarer sind, als wenn ich das nicht tue, dann kann ich auch günstigeren Versicherungsschutz anbieten.
Wenn wir mal in die Praxis blicken, das Thema ESG, das bedeutet ja nicht nur, wir haben jetzt viel über Umwelt gesprochen, das hat ja noch ein paar mehr Aspekte. Wie gut haben denn die deutschen Versicherungsunternehmen auch nach den Ergebnissen ihrer Studie bisher das Thema ESG-Kriterien in ihre Geschäftsmodelle integriert? Gibt es da Vorreiter oder auch vielleicht Bereiche, die noch Aufholbedarf haben?
Ja, sicher, es gibt Vorreiter. Die großen Gruppen haben das sehr, sehr früh gemacht, aber auch kleinere Versicherer. Also gut, wenn ich von internationalen Gruppen spreche, natürlich AXA ist schon seit Jahren eigentlich immer sehr, sehr weit gewesen, eine Integration, die Zürich-Gruppe. Aber mit einmal kommen dann auch Shooting Stars wie die Baloise heraus oder Signal Iduna, die das Thema für sich entdeckt haben. Also es macht schon Spaß zu sehen, dass eigentlich fast alle das jetzt in ihrer Geschäftspolitik integriert haben. Von den 51 Versicherern, die wir analysieren, sind 6 dabei, die es nicht integriert haben, ja, wo wir es bisher nicht gefunden haben. Aber ich rechne mal damit, dass die das jetzt auch sehen und sich daran arbeiten werden, damit sie es bald integrieren.
Okay, da haben wir jetzt die Versicherer zu fassen gehabt. Es gibt natürlich auch noch weitere Player in der Branche, wie zum Beispiel Maklerpools, Vertriebe, Rückversicherer, Assekurateure. Wie weit sind die denn aus Ihrer Sicht bei der Umsetzung von ESG-Maßnahmen und sehen Sie da Unterschiede in dem im Engagement im Vergleich auch zu den ganz normalen Erstversicherern?
Ja, also fangen wir mal mit den Rückversicherern an. Also das hat mich gewundert. Die reden viel über Klimawandel, aber wenn sie jetzt in Vergleich setzen mit den Erstversicherern, stehen die gar nicht so gut da, ja, in ihrer Berichterstattung zumindest nicht. Wo sie jetzt besonders schlecht waren, das ist im sozialen Bereich, wo das Thema Kundennutzen eigentlich gar nicht betrachtet wird. Ja, also Kundenzufriedenheit. Mir wurde geantwortet, sie hätten nur Erstversicherer als Kunden, deswegen müsste man da keine Erhebungen machen. Sehe ich ein bisschen anders, ja, weil ich meine, jeder weiß es, wenn er jetzt irgendwo hingeht und eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, kriegt er immer gleich danach einen Anruf, wie zufrieden er war, oder er kriegt eine Mail. Und ich glaube, auch im Firmenkundengeschäft sollte das eigentlich so sein. Ja, also ich habe ja auch Kunden oder ich bin Kunde von anderen Firmen. Ich werde dann auch als Unternehmer nach meiner Zufriedenheit gefragt. Also das hat mich gewundert, dass das da keine große Rolle spielt. Auch in Bezug auf die CO2-Reduzierungsmaßnahmen habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass das bisher in der Underwriting-Politik angekommen ist. Es wundert mich, ja, gerade die Munich Re kommt ja mit hervorragenden Klimastudien auch heraus, dass das nicht stärker eben hier auch in der Underwriting-Politik eben mit berücksichtigt wird. Wenn wir jetzt zu den Pools kommen, ja, also ist schwierig. Also wir haben einen großen Makler, der unsere Daten aktiv nutzt und wo wir auch festgestellt haben, dass die angeschlossenen Makler dort das Tool mehr vermehrt nutzen. Das ist die Ecclesia-Gruppe. Die anderen haben das so mehr als Nebenbedingungen mit dabei. Und man hat mir eindeutig gesagt, dass das einfach kein Thema mehr sei. Ja, also das... Also ich war mit verschiedenen im Gespräch, die was dazu beigetragen hat, muss man dazu sagen, in der Lebensversicherung ist die obligatorische ESG Präferenzabfrage, die doch sehr sperrig ist, weil die Regulatoren es eben ganz genau machen wollten und zum Beispiel solche Unterschiede gefragt werden müssen. Wollen Sie nachhaltig investieren oder wollen Sie wesentlich nachhaltig investieren? So, jetzt erzählen Sie einmal den Unterschied. Ja, das erste ist, dass es nach der Offenlegungsverordnung geht und dann beim zweiten nach der Taxonomieverordnung. Entsprechend müssen die Fragen dann strukturiert werden. Ist für Otto Normalverbraucher eigentlich nicht mehr nachvollziehbar. Ja, ich glaube, diese überbordende Regulatorik hat dazu geführt, dass man von dem Thema etwas abgekommen ist. Hier eine Vereinfachung wäre hier sicher förderlich. Die kommt jetzt auch, ja. Also es ist ja im Rahmen des Omnibusverfahrens soll das Ganze nochmal neu betrachtet werden. Aber wir haben auch einen Beitrag dazu geleistet, indem wir, ich bin ja auch bei dem Deutschen Institut für Normung mit aktiv. Wir, gerade heute ist die neue Norm 77236-2 herausgekommen, die den DIN-Nachhaltigkeitsscore jetzt beinhaltet. Das heißt, wie der Nutri-Score haben Sie jetzt ein A für ein sehr grünes Produkt und ein F für ein sehr schmutziges Produkt. Und vielleicht lässt sich das damit dem Kunden das Thema leichter vermitteln.
Wo wir das schon zum Thema haben, diese regulatorischen Vorgaben, eben Taxonomie, Offenlegungsverordnung, inwieweit, ziehe ich die Frage mal vor, behindern oder, sagen wir mal, oder treiben solche Vorgaben das Thema Nachhaltigkeit voran? Gibt es da auch kritische Aspekte? Einen haben Sie angesprochen, wenn es zu kompliziert wird, macht es keiner. Das wäre vielleicht ein Ansatz, aber
ja, gibt's noch weitere. Genau, zu kompliziert und zu einengend, würde ich mal sagen, wenn Sie jetzt taxonomiekonforme Produkte zum Beispiel haben wollen, dann gibt es da nicht so viele, weil da die Grenzwerte halt so streng gefasst sind, dass wenige Unternehmen in diesem Bereich fallen. Es gibt schon welche, ja, Solaranlagen zum Beispiel, Windkraftanlagen, die fallen dann darunter. Wasserwerke, die das Wasser wieder aufbereiten. Aber es ist halt sehr eingeengt. Es gibt jetzt gerade eine Erhebung, was die nachhaltigen Kredite angeht, die eben auch nach der Taxonomieverordnung vergeben werden. Da kommen wir gerade auf mal 2%. Also das heißt, wenn ich jetzt hier investieren möchte und den Kunden danach frage, dann ist das Angebot nicht besonders groß. Also das wäre jetzt zu kritisieren. Auf der anderen Seite positiv ist, dass man hier eine Regulierung hat, an die man sich halten kann. Ja, das heißt, man kann nicht einfach behaupten, das ist nachhaltig oder das ist nicht nachhaltig, nur weil ich das so finde oder das meine persönliche Meinung ist. Nein, also ich habe hier einen Rechtstext, auf den kann ich mich beziehen. Ich kann das vergleichen mit meiner Investition oder mit dem Versicherungsprodukt und dann kann ich sagen, das passt oder das passt nicht. So, und dann kann mich ja auch keiner anklagen, dass ich da irgendwelche Greenwashing-Sachen machen würde, weil es ist einfach nach dieser Regulierung halt gestaltet. Dass die Regulierung sich vielleicht weiterentwickeln muss, und das wird sie auch, dass andere noch weitere Kriterien hinzukommen. Vor allem im sozialen Bereich gibt es keine festen Kriterien. Das ist, da ist immer noch ein subjektives Handeln, beziehungsweise nur der Ausschluss von Verletzung der Menschenrechte, die hier eine Rolle spielen. Aber es gibt sicher auch andere noch förderwürdige Tätigkeiten, die man mit betrachten muss im Dienstleistungsbereich, die bisher hier nicht berücksichtigt werden. Ja. Aber es wird sich entwickeln, das ist ein erster Ansatzpunkt. Aber was mich halt ein bisschen stört, ist, wenn man sagt, nur nachhaltig ist etwas, was vollkommen jetzt schon grün ist. Weil die Masse der Akteure muss sich ja erst auf den Weg bewegen, ne? Und die brauchen halt das nötige Kapital dafür. Ja, das sind diese Transitionsmittel, die wir aufbringen wollen, damit die Wirtschaft insgesamt grüner wird und damit dann entsprechend weniger emittiert. Also das betrifft natürlich als größten Emittenten die Energiebranche. Aber selbst auch die Diskussion jetzt um den grünen Stahl, ja, die Zementindustrie, ja, das sind alles Sachen, also wir brauchen die Zementindustrie, sonst wird nicht weiter gebaut. Wir haben einen Mangel an Wohnungen, ja, es muss gebaut werden. Und dazu brauche ich, Ja, ich kann es auch mit Holz natürlich machen, aber Zement, um das Fundament zu stellen, brauche ich. Und da müssen halt Technologien entwickelt werden, die auf Wasserstoff basieren. Dazu werden viele Mittel benötigt, aber das wird die Zukunft sein. Und das macht uns übrigens auch konkurrenzfähig gegenüber anderen Anbietern in der Welt, auch wenn es am Anfang teurer ist, aber es ist einfach viel nachhaltiger. Und der Kunde wird es langfristig entsprechend dann auch honorieren.
Damit schließen wir den ersten Teil unseres Gesprächs. Die deutsche Versicherungswirtschaft ist in Sachen Nachhaltigkeit auf einem guten Weg. Aber es bleibt viel zu tun. Besonders wichtig bleibt die Transparenz. Bleibt dran, denn im zweiten Teil geht es um konkrete Maßnahmen und kommende Trends.